Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich lese wieder zu Beginn einige Sätze, die auf der Homepage der Evangelischen Kirche zu diesem Sonntag stehen. Das sind oft sehr prägnante, gute Formulierungen. Überschrift: Im Sterben das Leben. Der gewinnt auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab. Ein Kopfschütteln, ein leises Bewundern. Manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich nichts zu lachen haben. Freut euch allem Leiden zum Trotz. Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf am Sonntag Laetare. Freuen, warum? Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist. Plastisch die Bilder, die Jesus wählt. Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht. Ja, liebe Geschwister, ich sagte es ja eingangs schon, die Botschaft von heute ist eigentlich ganz simpel. Sie lautet: Am Ende wird alles gut. Und so einfach sie ist, so schwer kann sie anzuwenden sein. Klingt ja doch sehr platt. Was ist da eigentlich dran? Und was nützt so eine Botschaft wirklich? Ist sie nur eine billige, oberflächliche Vertröstung für den Moment oder steckt da was hinter? Der Predigttext für diesen Sonntag in diesem Jahr ist der namensgebende Textabschnitt, also wo Laetare, freut euch, drin steht, aus dem Prophetenbuch Jesaja. Die Situation ist: Das Volk Gottes hatte viel Katastrophe, Zerstörung und Tod erleben müssen, aber Gott gibt in der schweren Zeit bereits das Versprechen, dass das Ende gut wird. Wir hören aus Jesaja Kapitel 66, Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Trinkt euch satt an ihrer Brust und lasst euch trösten. Saugt an ihrer Mutterbrust und genießt ihren Reichtum. Denn so spricht der Herr: Ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Und seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Was hängen bleibt, ist dieses Bild von dem Baby, das getragen wird und von der Mutter getröstet und so geborgen gehalten. Stichwort: Gottes Kinder. So lieb hat dich Gott. Schau da mal hin, wo sich diese Liebe Gottes vielleicht schon zeigt. Und die endgültige Aussicht, das Ergebnis in allerletzter Konsequenz, nach allen Wirren der Geschichte, nach allem Krieg, aller Zerstörung, allem Zweifel, aller Verzweiflung, das wird Friede sein. Gott wird dich trösten. Gott wird alle trösten. Gott wird all deine Unruhe beruhigen, all deinen Hunger und Durst stillen. Und ja, Gott wird auch alle deine Fragen beantworten. Es ist also so eine Hoffnungsperspektive, die unseren Glauben prägen soll. Jetzt sagen Sie vielleicht: Naja, was sonst, nicht? Also was soll der Glaube sonst sein? Naja, Glaube ist auch vieles andere. Glaube ist auch Orientierung im Leben. Glaube ist auch Auftrag, aktiv zu werden. Glaube ist auch Mahnung, dich selber zu hinterfragen. Glaube ist auch Freispruch von deinen Lasten. Aber diesmal, heute, geht es darum: Glaube ist eine Hoffnungserwartung. Ich sage lieber Erwartung als Hoffnung, denn im Deutschen klingt das Wort Hoffnung nach ungewiss. In unserer deutschen Alltagssprache heißt hoffen, dass man es sich sehr wünscht, aber eben leider nicht weiß. Der biblische Begriff von Hoffnung ist nicht so. Deshalb ist die Übersetzung eigentlich nicht so ganz glücklich. Ich sage lieber Hoffnungserwartung. Denn wenn in der Bibel von Hoffnung gesprochen wird, dann ist es etwas, das gewiss ist, das man sicher erwartet, das aber jetzt noch nicht da ist. Und deshalb heißt es eben Hoffnung. Man kann den Eintritt nicht selber kontrollieren und man kann es niemandem beweisen. Man hofft darauf, aber biblisch hofft man mit Gewissheit, man erwartet. Die Hoffnungsbeschreibungen in diesem Text hier bei Jesaja drehen sich ja um zwei Metaphern. Die eine Metapher ist die heilige Stadt, der Ort des Tempels, der Ort der Erwählung der Gläubigen, der Ort der Gegenwart Gottes inmitten seiner Menschen. Für das antike Israel war klar, das ist in Jerusalem zu finden, da steht der Tempel. Und was diese Prophezeiung vor Augen hat, ist ein Jerusalem, das eben dringend neue Hoffnung braucht. Deshalb heißt es ja, die ihr um sie geweint habt. Jerusalem war zerstört. Das ganze Gemeinwesen von Gottes Volk musste neu aufgebaut werden. Da war gar nichts, da war kein Glanz, da war keine Stärke. Und dann ergeht diese Ansage, diese Vorhersage, dieser visionäre Zuspruch. Freut euch mit Jerusalem. Das heißt für uns, wenn es dir in deiner Glaubens- und Lebensumwelt gerade nicht gut geht. Und wenn auch die Gemeinschaft der Glaubenden um dich herum vielleicht gar nicht stark und glänzend und herrlich aussieht, sondern irgendwie so ein bisschen mutlos und ratlos. Gerade dann hat Gott noch mehr mit dir vor, mit uns allen vor. Etwas, das jetzt vielleicht noch nicht zutage getreten ist, das noch verborgen ist in Gottes unergründlichen Wegen, den sprichwörtlichen. Verborgen in der Zukunft, aber von Gott schon vorbereitet. Es kommt, gewiss. Das Bild von Jerusalem als Hoffnungsort, Entschuldigung, das wird im Neuen Testament fortgesetzt in den Visionen des Buches Offenbarung. Da bekommt der Seher Johannes auch gezeigt, dass am Ende mal alles gut wird und vorher wird's wirklich noch hart, wenn man dem Buch Offenbarung glaubt, aber am Ende wird alles gut, richtig gut. Und da zeigt sich dieses rundum Gute wiederum als Jerusalem, als von Gott neu geschaffene himmlische Gemeinschaft, die vom Himmel auf die Erde herniederschwebt und ab dann der Ort Gottes inmitten der Menschen ist. Es kommt von Gott her. Das heißt, es übersteigt alles Menschenmögliche. Die wahre, von Gott gemachte Form der himmlischen Heimat, des himmlischen Heiligtums, das machen wir uns nicht selbst. Das kommt von ihm. Angewandt auf den einzelnen Glaubenden würde ich sagen, das heißt, deine ganze Geschichte, deine ganze Lebensgeschichte, mit allem, was daran vielleicht auch schwer und undurchsichtig ist, führt hin zu einem guten Ziel, zur Herrlichkeit. Egal, was unterwegs passieren mag, dafür steht Jerusalem. Ich bin ja so ein Mensch, ich mag ja nur Geschichten, die ein Happy End haben, nicht wahr? Also vielleicht sind Sie ja so jemand, der gerne irgendwie anspruchsvolle Independent-Filme guckt und so, wo am Ende alle traurig und tot sind. Ich finde das furchtbar. Davon gibt es in der Welt leider schon genug Geschichten, die schlecht ausgehen. Für mich muss eine Geschichte, die mich anspricht, ein Happy End haben. Es muss am Ende gut ausgehen. Und wenn ich mich in die Bibel vertiefe, denke ich, ach, ich darf so fühlen. Das ist nicht realitätsfremd, sondern Gottes Geschichte über uns, die Geschichte der echten Realität hinter allen Vorhängen, ist eine mit einem guten Ende. Deshalb ist mir das sehr, sehr wichtig, dass mir das immer mal wieder gesagt wird und ich diese Hoffnungserwartung in mir neu anfachen darf. Es wird alles gut. Und dann ist eben die zweite Metapher in unserem Text, die ich schon erwähnte, von dem Baby. Das Baby auf dem Arm der Mutter. Und da ist eine wesentliche Frage an uns drin. Wir sind alle keine Babys, sonst könnten wir keine alten, antiken Texte lesen und eine halbe Stunde darüber Vorträge anhören. Sie sind kein Baby, aber können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass Sie in bestimmter Hinsicht immer irgendwie Kind, auch Baby bleiben? Angewiesen? Ohne Kontrolle? Nicht Sie als ganze Person immer, aber in bestimmter Hinsicht ist es auch ein Zug an Ihrer Person, die heute hier sitzt. Bestimmte Teile von Ihnen sind Baby. Können Sie das über sich sagen, ohne dass es Ihnen peinlich ist? Denn das ist eine Botschaft, wenn Gott zu uns spricht. Er spricht uns auf unsere Bedürftigkeiten an. Und auch auf so eine zutiefst menschliche Bedürftigkeit, die nie weggeht, egal wie selbstbestimmt du dein Leben gestalten kannst. Irgendwo in dir drin bist du immer auch der Säugling, der die Welt nicht versteht und der es braucht, dass da jemand ist, auf den er sich bedingungslos verlassen kann. Und der mindestens tröstet, auch wenn es vielleicht Probleme gibt, die nicht lösbar sind. Aber der ist da und tröstet. Wir haben es bei Gott mit einer übernatürlichen Hoffnungserwartung zu tun. Das heißt, das können wir nicht logisch ableiten aus dem, was wir an Menschen beobachten. Nur weil wir in uns immer inneres Kind sind, heißt das nicht, dass es auch einen himmlischen Vater geben muss. Und da haben die ganzen Religionskritiker recht. Wir könnten auch zu der Erklärung neigen, zu sagen, wir bleiben immer inneres Kind, das ist ein Problem, müssen wir halt mit leben, Pech gehabt. Das ist halt Ergebnis unseres Werdeprozesses. Wir sind eben Menschen und das schon seit 1 Million Jahren und jeder fängt als Baby an und das legen wir nie ganz ab. Schade. Aber deshalb muss es keinen himmlischen Vater geben. Es ist richtig, es ist keine zwingend logische Konsequenz. Unsere Hoffnungserwartung ist übernatürlich. Die beweisen wir nicht aus Biologie, nicht aus Psychologie, nicht aus Geschichte. Woher kriegen wir die? Es mag in diesem Leben sogar Schwellen geben, über die du nicht einfach steigen kannst, wo du dir denkst, ich würde gerne davon ausgehen, dass dieser himmlische Vater, der mich immer tröstet, wirklich da ist. Aber das fühlt sich nicht so an und das hat mich das Gegenteil gelehrt und das hat mich so verletzt. Ich kann nicht annehmen, dass da einer ist, der mich immer trägt. Ich habe da keine Gewissheit. Und ich habe keine Antwort darauf, wie Menschen am Ende wirklich zu diesem Vertrauen hindurchstoßen. Ich weiß aber, dass es viele tun, auch viele, die vom Leben gezeichnet wurden. Ja, es sind offene Fragen und wichtige Fragen, wie man zu dieser Hoffnungszuversicht kommt, wenn doch die Welt das gar nicht zeigt. Zu dieser übernatürlichen Glaubenshoffnung. Es ist eine offene Frage und lasst uns darüber reden. Aber das ist persönlich. Da kommt jeder mit seinen eigenen Erfahrungen und da muss man über die reden. Der einzige Ansatzpunkt, den ich so allgemein behandeln kann, ist eine Frage. Willst du denn so eine Hoffnungserwartung? Willst du tief im Herzen eine Gewissheit, dass trotz allem das Ende gut wird? Willst du die Welt so sehen? Oder findest du es aus irgendwelchen Gründen ehrlicher oder aufrechter, Opposition zu machen? Und ich will das nicht vorschnell verurteilen. Ich will nur darauf hinweisen. Manchmal sind wir in einer Trotzhaltung und sagen, die predigen da immer, am Ende wird alles gut. Das will ich gar nicht glauben, weil ich will, dass die Probleme gewürdigt werden. Weil ich will, dass man an den Problemen leidet, denn die sind es wert, dass man daran leidet. Die sind schlimm. Und wenn du in so einer Trotzhaltung bist, dann willst du wahrscheinlich, zumindest im Moment, gar nicht eine übernatürliche Hoffnungszuversicht, die sagt, am Ende wird alles gut. Dann hast du vielleicht das Gefühl, das kaschiert die Probleme, das geht über die Schmerzen hinweg. Und dann haben wir den Punkt, über den wir reden sollten. Wo wurden wir verletzt? Und was sagt das über uns und was sagt das über Gott, dass er das zulässt, dass wir verletzt werden? Aber diese übernatürliche Hoffnungserwartung, dass am Ende alles gut wird, die kann sich erst dann einstellen, wenn ich selber bereit bin, wenn ich das will. Ich kann sie nicht erzeugen durch meinen Willen. Das wäre Gehirnwäsche. Das machen wir hier nicht. Andere machen das, wir nicht. Ich kann mich nicht überzeugen, dass es so sein müsste. Aber es hat mit mir zu tun, ob ich bereit bin, mich auf so eine Zuversicht einzulassen. Und wenn ich da bin, dass ich sage, ich erkenne das Schlimme und das Leiden und die Gegenindizien alle an und trotzdem habe ich die Sehnsucht nach der Gewissheit. Ich will sagen können von Herzen, am Ende wird alles gut. Dann ist die Frage, ja, was kannst du tun, dass diese Erwartung in dir Raum gewinnt? Und auch da möchte ich wieder mit einer Plattitüde kommen. Sie merken, geht heute nur um platte Botschaften. Ne? Am Ende wird alles gut. Und woher weiß ich das? Jesus ist auferstanden. Ach so. Der Herr ist auferstanden. Ja, ich merke, Sie sind noch nicht im Ostermodus. Oh. Die liturgische traditionelle Antwort auf, wenn der Pastor sagt, der Herr ist auferstanden, ist, dass die Gemeinde sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber das an Ostern, können Sie das dann? Heute ist ja noch nicht Ostern, ist ja nur Letare. So. Aber auferstanden ist er trotzdem. Danke, Doris, das ist einfach völlig richtig. Es ist noch nicht Ostern, aber auferstanden ist er. Es gilt. Das ist keine Plattitüde. Es ist nicht trivial, dass wir immer und immer wieder darauf verweisen, dass Jesus auferstanden ist. Nur hat sich diese Formulierung bei uns durch den alltäglichen Gebrauch abgeschliffen. Wir nehmen das so hin. Aber dass Jesus auferstanden ist, was das wirklich bedeutet, das erleben Sie dann, wenn Sie mit Leuten reden, für die das nicht normal ist, das zu denken. Wenn die so eher so rational agnostisch sind, dann werden die Sie angucken und sagen, das glaubst du im Ernst? Spinnst du? Und wenn die irgendwie so ein bisschen spiritueller und kirchennah sind, dann werden die sagen, ja, irgendwie bestimmt. Und dann sagst du, nein, also so wirklich, so am Ende wird alles gut, der lebt, der Tod ist weg. Dann gucken die dich an und sagen, also das ist jetzt schon steil, wirklich? Das ist überhaupt kein naheliegender Gedanke, dass Jesus auferstanden ist und dass am Ende der Welt alles gut wird und das Leben über den Tod siegt. Wir können das dort lebendig sehen, wo wir auf Jesus, den Auferstandenen, gucken. Und deshalb, das ist jetzt schon Ostern, aber an Ostern predige ich nicht hier um 10 Uhr, deshalb ja, mache ich das einfach heute schon. Deshalb ist die Osterbotschaft der Knackpunkt. Woher weißt du, dass am Ende alles gut wird? Ja, weil Jesus auferstanden ist. Und ich sag's mal hart. Wenn Jesus nur im symbolischen Sinne auferstanden ist, dann wird auch nur im symbolischen Sinne alles gut. Und nicht wirklich. Wenn wir ernsthaft in der Hoffnung, getragen von der Hoffnung leben wollen, dass das Ende unserer ganzen Geschichte gut wird, dann sehen wir das nur in einem Jesus, der wirklich und echt lebendig ist. Und deshalb ist Ostern ein Wunder und unerhört und übernatürlich und nicht trivial. Am Ende wird alles gut, denn Jesus ist auferstanden. Unsere christliche Kernkompetenz soll sein, dass wir in so einem Optimismus leben, dass wir nicht verzweifeln, dass wir weiter hoffen, dass wir weiter erwarten und dass wir weiter arbeiten für das Gute, mit Mut und aufrecht. Christliche Kernkompetenz soll es sein, dass wir immer einen Grund sehen, weiterzumachen. Und das, ihr Lieben, das ist Trost. Trost ist, wenn jemand dir einen Grund gibt, weiterzumachen. Und das ist der Unterschied zur Vertröstung. Vertröstung versucht bloß, deine Emotionen runter zu regulieren und dich stillzustellen. Aber Trost gibt dir einen echten, guten Grund, im Schlimmen und in der Trauer trotzdem weiterzumachen und nicht aufzugeben. Das macht Trost. Und wir als Gemeinschaft der Christen, als Gemeinschaft der Glaubenden, wir sollen eine Gemeinschaft der Ermutigung und des Trostes sein. Das ist der Anspruch an uns. Und darunter sollen wir uns nicht zufrieden geben. Wenn wir einander begegnen, sei es hier alle zusammen zur Anbetung oder sei es im kleineren Kreis, wo wir miteinander reden, auch über das, was wehtut, dann sind wir Gemeinschaft von Getrösteten, die einander trösten können. Denn wir haben den echten Grund, weiterzumachen. Höre, was Jesus auch dir sagt. Auf dem Weg durch eine Welt, die kompliziert und schmerzhaft ist, eine Welt Richtung Karfreitag, höre, dass er auch dir sagt, am Ende wird alles gut. Freu dich mit dem Volk Gottes, freu dich mit Jerusalem. Sei fröhlich, auch wenn du getrauert hast. Trink dich satt an der Mutterbrust und genieße die Fülle. Wie ein Baby wirst du getragen werden und auf den Knien geschaukelt. Gott sagt dir, ich will dich trösten, wie dich eine Mutter tröstet. Amen. Und sein Friede, der höher ist als alles, was wir verstehen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Jesus Christus. Amen.